SWR 2 aktuell.
Im Studio begrüßt Sie Jan-Frederik Willems. Hallo. Wir haben für Sie folgende Themen in der nächsten halben Stunde. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler mahnen erneut schärfere Corona-Maßnahmen an. Was bedeutet der NATO-Abzug aus Afghanistan für die Menschen vor Ort? Darüber sprechen wir gleich mit der Leiterin des Afghanistan-Büros, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt. Unsere Rechtsredaktion in Karlsruhe hat sich das Urteil genauer angeschaut. Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. 29.000 Neuinfektionen wurden gestern vom Robert-Koch-Institut verzeichnet. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt deutschlandweit mittlerweile bei 160. Und während einige Nachbarn in Europa nach harten Lockdowns Reisebeschränkungen aufheben und Restaurantterrassen wieder öffnen können, debattiert man hierzulande weiter, ob man überhaupt mal mit einem echten harten Lockdown anfangen sollte. In Berlin sind heute wieder einmal Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler vor die Presse getreten und haben strengere Maßnahmen gefordert. Evi Seibert ist unsere Korrespondentin in Berlin und hat sich das Ganze angeschaut. Frau Seibert, was für ein Ton hat heute geherrscht auf der Pressekonferenz?
Ja, man kann es vielleicht in einem Wort zusammenfassen: Alarm. Wir kennen das natürlich mittlerweile seit 13 Monaten, Alarm. Aber der Alarm heute, der hatte was damit zu tun, dass Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, gesagt hat, die härteste Währung im Moment, das ist das, was auf den Intensivstationen passiert. Das passiert wirklich. Und er hatte auch einen Intensivmediziner dabei, Professor Weber Carstens von der Charité. Und der hat gesagt, viele verweisen ja immer noch drauf, es gibt ja noch Platz, sind ja 10% der Intensivbetten noch nicht belegt. Aber er hat auch gesagt, das heißt nämlich...
Was bedeuten 10%? Die durchschnittliche Größe der Intensivstation ist 10 bis 12 Betten. Das bedeutet pro Intensivstation genau ein Bett. Dieses Bett haben Sie für den Schlaganfall, für den Herzinfarktpatienten, für den Unfallpatienten, für den chirurgisch operierten Patienten und für den Covid-Patienten. Das ist die Situation, wie sie im Moment ist.
Und das klingt drastisch, denn ein Bett für alle, das bedeutet, es geht nicht nur um Covid-Patienten, es geht eben auch um denjenigen, der heute Abend zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommt.
Alarm in Berlin. Und wie stellen wir den Alarm jetzt ab? Was genau fordern die beiden und von wem?
Also sie fordern eigentlich alle drei zusammen, inklusive des Bundesgesundheitsministers, dass jetzt sofort gehandelt werden kann. Jens Spahn meinte, man kann das Virus nicht wegtesten, auch wenn jetzt so viele sagen, wir testen ja ganz viel. Das reicht nicht aus. Die Zahlen müssen zuerst runter, bevor irgendwas anderes passiert. Und deswegen muss jetzt was passieren. Und da hat auch nochmal die Kollegen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten direkt angesprochen und gesagt, wir können nicht warten, bis dieses Infektionsschutzgesetz, also diese Bundesnotbremse, wie sie auch genannt wird, nächste Woche durch den Bundestag und durch den Bundesrat geht. Das ist zu spät. Es kommt auf jeden Tag an. Und das, was man machen könnte, kann jeder jetzt auch machen. Wir müssen und wir dürfen nicht warten, so der Tenor. Jeder kann jetzt schon Maßnahmen beschließen und sollte das auf jeden Fall auch tun.
Baden-Württemberg zum Beispiel plant, die Schulen bald wieder zu öffnen. Wurde dazu etwas gesagt?
Ja, da hieß es gerade jetzt mit dieser Variante stecken sich ja eben auch sehr viele Schülerinnen und Schüler an. Also da kommen dann die Schulen tatsächlich auch als Hotspots in Frage. Und da wurde gesagt zum Beispiel, dass diese Inzidenz von 200, das steht ja drin im Gesetz, ab 200 sollten Schulen dann eben wieder dicht machen, dass die viel zu hoch ist. Man müsste schon sehr viel früher ansetzen. Also es wird im Moment gesagt, wir müssen strenger und schneller sein, als wir es gerade sind. Man kann erst lockern, wenn die Zahlen runter sind. Und die Zahlen gehen ja im Moment nicht runter.
Strenger und schneller war jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt das Motto der Länderchefs. Die haben sich da nur bedingt kooperativ gezeigt. Glauben Sie, dass dieser Appell von heute etwas daran ändern wird?
Ich denke, man kann sich tatsächlich diese Zahlen ansehen. Und wenn man Intensivmediziner hat, die sagen, es ist nicht irgendwie 5 vor 12, sondern es ist 5 nach 12. Das haben wir heute gehört. Und die sagen, wir sind Sterben gewohnt. Aber das, was wir jetzt sehen, das haben wir noch nie gesehen. Ich denke, das sollte den Politikerinnen und Politikern auch zu denken geben. Natürlich gibt es gegen alle Maßnahmen immer Protest, auch berechtigten Protest. Aber die Frage ist, und das hat Jens Spahn heute auch nochmal gesagt, wollen wir es denn austesten? Also wollen wir gucken, was passiert, wenn die Betten volllaufen? Wollen wir gucken, was passiert, wenn wir es nicht mehr in den Griff bekommen? Das ist halt die Frage, die sich jeder stellen sollte.
Wenn man die unberechenbaren Ministerpräsidentinnen und Präsidenten jetzt mal außen vor lässt, dann bauen ja, Sie haben es eben schon erwähnt, alle auf das neue Infektionsschutzgesetz. Aber auch das steht unter Beschuss. Vor allem die geplanten Ausgangssperren könnten wohl juristisch angreifbar sein. Gab es dazu heute was Neues?
Ja, die sind sicherlich, so wie alle anderen Maßnahmen auch, angreifbar. Man kann immer sagen, es gibt weniger gravierende Eingriffe in unsere Grundrechte. Das ist durchaus richtig. Es gab ja auch schon Klagen, die da Erfolg hatten. Das könnte jetzt schwieriger werden, denn Bundesgesetze kann man nur vom Bundesverfassungsgericht anfechten. Also das ist schon mal ein bisschen schwieriger als bisher. Und dann hat Jens Spahn allerdings noch gesagt, sie hätten das von den Ministerien prüfen lassen und die hätten alle gesagt, das geht durch. Und er hat vor allen Dingen, das ist glaube ich auch ganz wichtig, nochmal erklärt, was es damit auf sich hat. Es geht nicht darum, dass sie glauben, dass ein einsamer Jogger abends um 9 irgendjemanden anstecken könnte oder sich selber anstecken kann, sondern es geht darum, dass offensichtlich immer noch viel zu viele Leute sich abends treffen. Also zum Nachbarn fahren oder zu Freunden fahren, dort zusammen Fernsehen gucken, Skat spielen oder ein Gläschen trinken und dass genau da eben so viel angesteckt wird.
Berlin-Korrespondentin Evi Seibert war das und sie hat es erwähnt. Die obersten Gesundheitsschützer in Deutschland fordern auch an den Schulen strengere Regeln. Die 200er Inzidenz als Maßgabe für Schulschließungen ist zu hoch, finden Spahn und Wieler. Und inmitten dieser Diskussion über härtere Lockdowns und Maßnahmen will das Land Baden-Württemberg die Schulen weiter öffnen. Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg über den ehrgeizigen Plan.
Wechselunterricht für alle Klassenstufen in allen Schularten. Ab Montag soll für die Schüler in Baden-Württemberg wieder ein Stück Normalität eintreten. Denn auch dem Ministerpräsidenten ist klar,
Präsenzunterricht ist immer besser wie Fernunterricht.
Ab nächster Woche soll es also wieder Präsenzunterricht geben im Wechsel mit Fernunterricht. Allerdings verbunden mit einer Testpflicht für Schüler und Lehrer. Genügend Schnelltests seien inzwischen bestellt und an die Kommunen ausgeliefert worden, sagt Grünen Gesundheitsminister Manfred Lucha.
Jetzt geht es um die Feinverteilung von den Kommunen als Schulträger zu ihren Schulen. Die Lieferungen des Landes sind alle verteilt worden. Für die ersten Teilöffnungskonzepte sind die Schulen mit Tests ausgerüstet.
Diese Aussage passt für Monika Stein allerdings nicht zu dem, was ihr rückgemeldet wird. Die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW berichtet von Lücken bei der Versorgung mit Schnelltests und stellt fest,
dass mir ehrlich gesagt rückgemeldet wird, dass nicht genügend ausgeliefert wurde an Tests, also dass viele Schulen noch ohne genügende Tests dastehen und nicht wissen, wie sie am Montag überhaupt ihre Schülerinnen und Schüler testen lassen sollten.
Ein weiteres Problem aus Sicht der Gewerkschaft: Wie und von wem getestet wird, das ist von Kommune zu Kommune ganz unterschiedlich. Teilweise gibt es freiwillige Helfer, beispielsweise vom Roten Kreuz. Häufig müssen allerdings Schulleiter und Lehrkräfte die Tests selbst durchführen.
Es gibt halt Kommunen, die sind da sehr, sehr unterstützend tätig. Es gibt aber auch Kommunen, die sehen die Notwendigkeit nicht und da vom Land auch nicht sozusagen angeordnet ist, dass es Unterstützung geben muss, haben die Kommunen dann auch die Möglichkeit zu sagen, nö, ist nicht unser Job. In dem Fall sind dann die Lehrer und Lehrerinnen sozusagen verpflichtet, diese Testungen durchzuführen. Und es kommen bei mir viele besorgte Rückmeldungen von Lehrkräften an, die sagen, was ist, wenn ich mich an der Stelle dann anstecke?
Vorgaben für den Wechselbetrieb sind von Seiten des Kultusministeriums mindestens 2 oder 3 aufeinanderfolgende Präsenztage und ein wöchentlicher Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht. Wenn mehr Tests zur Verfügung stehen, sind auch häufigere Wechsel möglich. Allerdings nur bis zu einer 7-Tages-Inzidenz bis 200. In Stadt- und Landkreisen mit Inzidenzen über 200 müssen die Schulen wieder komplett auf Fernunterricht umstellen. Damit setzt Baden-Württemberg einen Teil des neuen Infektionsschutzgesetzes noch vor dessen offiziellen Inkrafttreten um. Aktuell liegen 7 von 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg über Inzidenzen von 200 und können den Wechselunterricht daher nicht anbieten.
Knut Bauer blickt auf die Pläne zu den Schulöffnungen in Baden-Württemberg. Die NATO zieht aus Afghanistan ab und Deutschland zieht natürlich mit. Die Meldung ging gestern um die Welt, wirklich überrascht hat sie allerdings nicht, denn Ex-US-Präsident Trump hatte den Abzug der amerikanischen Truppen auf seine unvergleichliche Art ja schon losgetreten. Jetzt gibt es aber noch mal etwas mehr Zeit für einen geregelten Abzug. Und eine Generationenaufgabe geht nach fast 20 Jahren zu Ende. Ob diese Aufgabe erledigt wurde, ist allerdings eine andere Frage. Bevor es gleich im Gespräch mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul um die Situation der Menschen in Afghanistan selbst geht, fasst Berlin-Korrespondent Tobias Betz die Reaktionen aus Deutschland auf den Truppenabzug zusammen.
Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, gibt sich zufrieden. Es sei gut, dass US-Präsident Joe Biden den Abzug aus Afghanistan mit der NATO gemeinsam plane. Nun müsse die Sicherheit der Soldaten höchste Priorität haben, sagt die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Högel sprach sich zudem für eine kritische, ehrliche und möglichst unabhängige Bilanz zum Einsatz in Afghanistan aus. Zuspruch für die Abzugspläne kommt auch vom Bundeswehrverband. Der Vorsitzende André Wüstner sagt der deutschen Presseagentur, der Abzug der rund 1.100 deutschen Soldaten sei folgerichtig und von historischer Tragweite. Die Entscheidung markiere das Ende des bedeutendsten und zugleich verlustreichsten Einsatzes der Bundeswehr. Die USA und ihre NATO-Partner wollen Anfang Mai mit dem Truppenabzug aus Afghanistan beginnen. Die Bundeswehr könnte nach den Plänen des Verteidigungsministeriums bereits bis Mitte August komplett abgezogen werden. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Truppensteller des NATO-Einsatzes in Afghanistan.
Über den Abzug der NATO-Truppen habe ich vor der Sendung mit Magdalena Kirchner gesprochen. Sie ist Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul. Für ihre Arbeit ist sie regelmäßig in der afghanischen Hauptstadt. Deshalb die Frage, was bedeutet der militärische Rückzug des Westens für Sie ganz persönlich? Können Sie weiter in Afghanistan arbeiten, wenn die Schutzmächte abgezogen sind?
Also für mich persönlich, aber unsere Arbeit in der Stiftung, ist das ein bisschen ein gespaltenes Bild gerade. Wir sehen einerseits, dass die Themen, zu denen wir arbeiten, also soziale Befriedung, Dialogformate, in den kommenden Jahren noch sehr viel wichtiger sein werden für die afghanische Bevölkerung, für den jetzt hoffentlich anstehenden Friedensprozess. Also unsere Arbeit wird nicht weniger. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sehen, dass sich die Sicherheitsdynamiken eben einschränkend auf uns auswirken. Es ist jetzt nicht mehr so leicht, nach Kabul zu kommen. Das liegt auch ein bisschen an der Corona-Pandemie. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie sich jetzt die Abzugsdynamiken auf die Sicherheitslage vor Ort auswirken werden, auf unsere Mitarbeiter vor Ort, unsere Partner vor Ort. Es ist ein gemischtes Gefühl, aber wir werden natürlich alles versuchen, um weiter auch im Land arbeiten zu können.
Sie sind seit 2019 Leiterin des Büros in Kabul. In dieser Zeit, wie hat sich die Sicherheitslage bisher für Sie verändert?
Die Sicherheitslage hat sich eben vor allem durch das Abkommen zwischen den Taliban und den USA schon verändert. Wir hatten 2019, gerade im Umfeld der Präsidentschaftswahl, da gab es große Angriffe auch in den Städten. Jetzt haben wir eine Kampagne, die eben eher kleinere Angriffe, aber vor allem eben auch die afghanische Zivilgesellschaft, Medienvertreter, Regierungsvertreter in den Blick nimmt. Für Internationale ist es ein bisschen sicherer geworden, könnte man fast zynisch sagen, denn die Taliban verüben eben seit dem Abkommen keine Angriffe mehr auf internationale Ziele. Aber natürlich ist eben diese Einschränkung der Sicherheitslage für uns alle ein großes Problem.
Sie haben das gerade schon angedeutet. Ihre Situation wird sich stark unterscheiden von dem Alltag der Afghanen selbst. Was wird für die denn dieser Rückzug der Schutzmächte bedeuten?
Also ich glaube eben vor allem, dass man nicht weiß, was es genau bedeuten kann, ist eben der Schatten, das Damoklesschwert, das jetzt gerade in den letzten Tagen über unsere Partner und eben auch die Gesellschaft in Kabul und Afghanistan sozusagen hängt. Also es gibt natürlich sehr große Ängste, dass wir wirklich in ein Szenario wie in den 1990er Jahren zurückfallen könnten. Also eine noch schlimmere Eskalation der Gewalt als jetzt schon, ein Zerfall des Staates. Und es kommt ja nicht nur die Sicherheitslage dazu, sondern eben auch die wirtschaftliche Hoffnungslosigkeit. Denn natürlich hängen an der Präsenz der internationalen Truppen, aber auch der internationalen Organisation und Ähnliches eben auch Investitionen und viele Arbeitsplätze. Und hier gibt es eigentlich gar keine Hoffnung, dass Afghanistan selbst wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen kann und sich eben die wirtschaftliche Lage und die Armut im Land noch viel, viel schlimmer ausbreiten wird.
Bei vielen Menschen hier in Europa ploppt Afghanistan erst dann auf dem Bildschirm auf, wenn die Geflüchteten an den Grenzen stehen. Erwarten Sie jetzt einen neuen Exodus von Afghanen in Richtung Westen?
Ich denke, das ist schon ein Szenario, mit dem wir uns befassen müssen, eben aufgrund vor allem der Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit im Land. Wir sehen jetzt schon einen Exodus der Eliten, also Menschen, die das Land verlassen, die sehr gut ausgebildet sind, die auch erstmal in den Nachbarstaaten vielleicht versuchen, unterzukommen. Und für viele, die natürlich nicht die Möglichkeit haben, das Land legal zu verlassen oder einfach auszuwandern, für die bleibt vielleicht auch nur dann der Weg erstmal in die Nachbarstaaten und auch die Hoffnung in den Westen. Und der Abwanderungsdruck aus unterschiedlichen Gründen, der wird schon steigen, nehme ich an.
Wenn das westliche Militär abgezogen ist, in welcher Form kann der Westen denn trotzdem weiterhin die Menschen vor Ort unterstützen?
Es gibt also zwei Punkte, die, glaube ich, hier wichtig sind. Das eine ist, was eine Art von militärischem Abzug werden wir jetzt eigentlich erfahren. Es gab gestern schon die Aussage des amerikanischen Präsidenten, dass die afghanischen Sicherheitskräfte weiter finanziert werden sollen. Es gibt auch Spekulationen darüber, ob man vielleicht dann über Drohnen oder Luftwaffenunterstützung weiter aus anderen, aus Nachbarstaaten operieren wird. Also dass es schon weiterhin einen militärischen Einfluss gibt. Dazu fehlt natürlich noch die Zusage oder die Zustimmung der Taliban, ob sie das so akzeptieren oder nicht. Aber ich glaube, es wird schon spannend jetzt sein, eben die Versprechungen, die auch aus den NATO-Statements jetzt hervorgehen, dass man sich weiter diplomatisch, zivil, entwicklungspolitisch am Wiederaufbau Afghanistans beteiligen wird, dass man dem auch Taten folgen lässt. Ich glaube, jetzt einfach abzuziehen und zu sagen, dann ist alles andere uns auch egal, das wird vor allem für Europa dramatische sicherheitspolitische Folgen haben. Wir müssen also weiter entwicklungspolitisch arbeiten und da führt eben an dem Friedensprozess überhaupt kein Weg vorbei, denn weder eine Versöhnung noch eine wirtschaftliche Entwicklung ist eben ohne eine akzeptable Sicherheitslage auch nur denkbar.
Das war die Leiterin des Afghanistan-Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, Magdalena Kirchner. Es ist 12.20 Uhr, Sie hören SWR 2 aktuell. Immerhin, Sie reden wieder miteinander. Der griechische Außenminister Dendias wird heute seinen türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu in Ankara treffen. Im vergangenen Sommer war der Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer beinahe eskaliert. Jetzt stehen die Zeichen wieder auf Annäherung. Doch in Griechenland überwiegt Skepsis, denn dort nehmen viele die Türkei weiterhin als Bedrohung wahr. ARD-Korrespondentin Verena Schelter berichtet aus Athen.
Es ist etwas mehr als ein Jahr her. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ist zu Gast bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Eigentlich geht es um die Folgen der Finanzkrise, um Reformen und um die EU. Gegen Ende der Veranstaltung fragt einer der Diskussionsteilnehmer, warum Griechenland mit mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts so viel für Verteidigung ausgebe. Mitsotakis Antwort:
Because unfortunately our neighbor is Turkey, not Denmark.
Man habe leider die Türkei als Nachbarn und nicht Dänemark. Daher brauche Griechenland eine starke Abschreckung, so der Ministerpräsident weiter. Griechenland fühlt sich schon lange von der Türkei bedroht. Ursachen dafür gibt es mehrere. So erheben beide Länder Anspruch auf dieselben Seegebiete und damit auch auf Erdgasvorkommen, die unter dem Meeresboden vermutet werden. Im vergangenen August standen sich deshalb sogar griechische und türkische Kriegsschiffe gegenüber. Innerhalb der griechischen Bevölkerung gibt es Ängste, dass, sollte der Konflikt eskalieren, die türkische Marine griechische Inseln angreifen oder besetzen könnte. Doch nun sieht es seit einigen Monaten so aus, als würden sich beide Seiten wieder annähern. Der griechische Außenminister Nikos Dendias trifft seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara. Grundsätzlich eine positive Entwicklung, findet Konstantinos Filis vom Institut für internationale Beziehungen in Athen. Das ist ein gutes Zeichen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Türkei weiter in derselben Gangart gegen Griechenland agiert. Und dies trägt natürlich nicht dazu bei, eine positive Atmosphäre zu schaffen. Immer wieder komme es zu Vorfällen, die von griechischer Seite klar als Provokation aufgefasst würden. Erst Anfang April sind türkische Jets unbefugt in den griechischen Luftraum eingedrungen und haben einige bewohnte Inseln in der Ostägäis überflogen. Laut griechischem Verteidigungsministerium habe es in den vergangenen Wochen Dutzende solcher Vorfälle gegeben. Provokationen finden aber auch auf medialer Ebene statt. Vergangene Woche hatte Fahrettin Altun, Kommunikationschef des türkischen Präsidenten, ein offizielles Video der Regierung auf Twitter veröffentlicht. Darin wird vor allem Griechenland beschuldigt, Anhänger der PKK und der Gülen-Bewegung zu unterstützen.
One country that stands out as a haven for the PKK and FETÖ is our neighbor and NATO ally, Greece.
In den Augen der türkischen Regierung sind das Terroristen. Regierungssprecher Altun schreibt zu dem Video: Es sei Zeit, die Straflosigkeit Griechenlands zu beenden. Für Politikexperte Filis sind solche Videos vor allem Ablenkungsmanöver. Die Türkei versucht schon seit einiger Zeit, das Propagandaspiel zu spielen und das Spiel der öffentlichen Diplomatie. Die Türkei fühlt sich in die Enge getrieben, weil sie glaubt, dass Griechenland im östlichen Mittelmeer eine Anti-Türkei-Front errichtet, zusammen mit Ägypten, Israel und anderen Staaten. Aber das stimmt nicht. Und je ausgegrenzter sich die Türkei vorkommt, desto mehr versucht sie, die Realität zu verzerren und Griechenland für alles verantwortlich zu machen, was in der Türkei schiefläuft. Er glaubt deshalb nicht, dass es bei dem heutigen Treffen in Ankara einen großen Durchbruch geben wird. Für Filis wäre es bereits ein Erfolg, wenn beide Seiten sich darauf einigen könnten, die offiziellen Gespräche fortzusetzen.
Das war ein Beitrag zu dem griechischen Außenminister, der heute in Ankara mit seinem Amtskollegen aus der Türkei über den Erdgasstreit im Mittelmeer spricht. Seit mehr als einem Jahr drückt der Berliner Senat die Mieten in der Hauptstadt mit dem Mietendeckel. Ein bundesweit einmaliges Gesetz. Damit sind die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin ganz eingefroren. Und zwar auf dem Stand von Juni 2019. Laut Senatsverwaltung betrifft das 9 von 10 Mietwohnungen. Zumindest bis jetzt. Denn Kritiker haben das Gesetz von Anfang an für verfassungswidrig gehalten. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Vorschrift unter die Lupe genommen. Und heute gab es das Urteil. Der Mietendeckel ist verfassungswidrig und damit nichtig. Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion mit den Details.
Auf viele Mieterinnen und Mieter in Berlin kommen nun höhere Mieten zu. Wenn sie Pech haben, müssen sie sogar Mieten für die vergangenen Monate nachzahlen. Denn sie können sich ab sofort nicht mehr auf den Mietendeckel berufen. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist der Mietendeckel in Berlin verfassungswidrig und damit nichtig. Der entscheidende Punkt: Nach Ansicht der Verfassungsrichter habe das Land Berlin für das entsprechende Gesetz keine Gesetzgebungskompetenz gehabt, hätte es also nicht erlassen dürfen. Für das Mietrecht sei ausschließlich der Bund zuständig. Der Bund habe im bürgerlichen Gesetzbuch das Mietrecht abschließend geregelt, deshalb dürften die Bundesländer keine eigenen Gesetze erlassen. Eingeführt wurde der Mietendeckel Anfang letzten Jahres. Die rot-rot-grüne Landesregierung wollte damit verhindern, dass die Mieten in Berlin weiterhin stark ansteigen. Bestehende Mieten wurden erst einmal eingefroren. Wurde eine Wohnung neu vermietet, mussten gesetzlich festgelegte Obergrenzen beachtet werden. Bei Verstößen drohte dem Vermieter ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro. Die Regelungen waren auf 5 Jahre befristet. Sie sollten 2025 auslaufen. Doch diese Regelungen gelten nun nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht gab damit Bundestagsabgeordneten von Union und FDP Recht, die gegen den Mietendeckel geklagt hatten. Auch 2 Berliner Gerichte hatten Zweifel, ob der Mietendeckel verfassungskonform ist und hatten deshalb das Verfassungsgericht um eine Prüfung gebeten. Mit dem Beschluss ist nun klargestellt, dass die Berliner Regelung nicht als Vorbild für andere Bundesländer taugt. Nur der Bundesgesetzgeber darf die Mieten gesetzlich begrenzen. Dies hat er mit der bundesweit geltenden Mietpreisbremse bereits getan. Seit 2015 dürfen Vermieter in Gebieten, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist, höchstens 10% auf die ortsübliche Vergleichsmiete aufschlagen, wenn sie eine Wohnung neu vermieten. Diese Regelung reicht nach Ansicht des Berliner Senats und des Deutschen Mieterbundes aber nicht aus, um den Anstieg der Mieten in Ballungsräumen wirksam zu begrenzen. Beide erklärten heute, dass nun der Bundesgesetzgeber handeln müsse. Der Mieterbund sprach von einer bitteren Entscheidung aus Karlsruhe. Die Immobilienwirtschaft begrüßte dagegen den Beschluss. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia, der in Berlin zahlreiche Wohnungen vermietet, erklärte, er werde von seinen Mietern keine Nachzahlungen verlangen.
Der Mietendeckel in Berlin ist verfassungswidrig. Klaus Hempel berichtete aus Karlsruhe dazu. Und wir kommen zu unserem Wirtschaftsgespräch in SWR 2 aktuell. Daimler stellt heute in Frankfurt seine neue elektrische S-Klasse vor, den EQS. Bis heute Abend werden wir aber nichts Genaues wissen, zumindest wenn wir dann erst erfahren, wie das Auto aussieht. Aber wir können jetzt schon darüber reden, wie wichtig der EQS für Daimler ist, gerade im Hinblick auf den Konkurrenten Tesla. Pascal Lechler aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie wichtig ist der EQS für Daimler?
Also alle Autoexperten, die wir interviewt haben, sagen, das sei enorm wichtig. Daimler ist ja in Sachen Elektromobilität ein Nachzügler. Sie hatten die Modelle EQC und EQR. Das waren die ersten Versuche von Daimler, Elektroautos zu bauen. Die liefen nicht besonders gut. Jetzt mit dem EQS ist der große Schritt nach vorne zumindest mal möglich, weil Daimler eine eigene Elektroplattform schafft. Vorher war das so, dass man einfach in Benziner-Dieselautos eine Batterie eingebaut hat, sage ich mal flapsig, und daraus wurde dann ein E-Auto. Jetzt hat man eine eigene Plattform geschaffen, ein eigenes Auto, was wirklich auf E-Mobilität ausgelegt ist und kann da natürlich dann auch Tesla sozusagen das Wasser reichen.
Kann genau das klappen? Kann mit dem EQS die Aufholjagd mit Blick auf Tesla gelingen?
Ja, ich gebe die Frage gleich mal weiter an den Autoexperten Stefan Pratzel.
Und ich glaube tatsächlich, mit dem EQS kann man einen Riesensprung nach vorne wagen und man kann es in verschiedenen Aspekten mit dem, ja, wenn man so will, Technologieführer Tesla aufnehmen. Man ist natürlich jetzt im Luxussegment unterwegs. Also ich glaube, dass Mercedes jetzt den Rückstand mit dem EQS auf Tesla deutlich verringern kann.
Und man muss wissen, es gibt ein Daimler-Gesetz, alles, was in der S-Klasse mal eingebaut wurde, das kommt dann auch irgendwann mal in der A-Klasse. Also die Aufholjagd hat begonnen, das hat ja auch lange gedauert. Daimler und Co. wurde ja immer wieder vorgeworfen, die Zeichen der Zeit nicht wirklich erkannt zu haben. Auch das Umsteuern scheint jetzt zu gelingen bei Daimler, zumindest meint das auch Birgit Prima, sie ist Autoexpertin und Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport.
Natürlich ist es für ein tradiertes Unternehmen, das halt über Jahrzehnte oder auch mehr als 100 Jahre vom Verbrennungsmotor gelebt hat und es sicher auch in den nächsten Jahren noch tun wird, schwieriger, so einen Transformationsprozess mit möglichst vielen Mitarbeitern zu gestalten, als wenn sie eine Marke komplett neu aus dem Boden entwickeln können, die überhaupt keine historischen Verpflichtungen hat und die nicht so viele Mitarbeiter an Bord hat.
Also, Daimler ist auf die Zukunftsspur eingeschwenkt.
Bleibt noch ein kurzer Blick auf die Börse.
Ja, 15.242 Punkte. Der DAX und die Deutsche Wohnen, das liegt an dem Urteil aus Karlsruhe, legt deutlich zu um plus 3%.
Vielen Dank an Pascal Lechler aus der SWR Wirtschaftsredaktion.